Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Am Mikrofon ist Petra Enzminger, herzlich willkommen. Zu wenig Bewegung, zu viel Schreibtisch, zu viel Computer und Computerspiele, gerade in der Pandemie, in den Lockdowns, da gab es ja wenig Bewegungsmöglichkeiten. Vereinssport war da auch kaum drin. Das zeigt sich jetzt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO, die empfiehlt ja 60 Minuten Bewegung für Kinder und Jugendliche am Tag. Die wenigsten aber erreichen das, zeigen Studien. Und Bewegungsmangel, das wissen wir, ist ungesund. Was also tun, wie gegensteuern, darum soll es heute hier gehen in der Lebenszeit. Gefährlicher Bewegungsmangel, wie Kinder und Jugendliche aktiver werden können. Das ist unser Thema heute und da haben wir auch Gäste mit in der Runde, die ganz praktische Beispiele auch uns liefern können, stelle ich Ihnen gleich vor. Sie können sich alle beteiligen. Was sehen Sie in Ihrem Umfeld? Wie viel Sport wird da getrieben? Wie schwer oder leicht ist es, Ihre Kinder zum Sport zu bewegen? Sie können uns anrufen. Die kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Was machen Kinder und Jugendliche in ihrer Freizeit? Warum bewegen sie sich zu einem großen Teil zu wenig? Nochmal die Nummer 00800 4464 4464, über die Sie unser Hörertelefonteam dann erreichen können. Und mit dabei sind Kerstin Holze. Sie ist Kinderärztin, Vorsitzende der Deutschen Kinderturnstiftung und uns telefonisch zugeschaltet, und Andreas Lukosch. Er ist bis 11 Uhr mit dabei. Er ist der stellvertretende Vorsitzende des Waldmärscher der Turnvereins 1861 Solingen und auch per Telefon mit in der Runde. Ihnen beiden herzlich willkommen. Später kommt auch noch Igor Riabinin dazu. Er ist Projektleiter von Sport vernetzt beim Basketballverein Alba Berlin. Kerstin Holze, Sie als Vorsitzende der Deutschen Kinderturnstiftung, aber ja nicht nur das. Sie sind sehr engagiert im Sport, in Sportverbänden. Warum? Warum ist Ihnen das Thema Sport so wichtig?
Sport ist gerade für unsere Kinder und Jugendlichen Element. Also ein gesundes Aufwachsen ohne Sport und Bewegung ist nicht möglich. Da gibt es so die vordergründlichen Aspekte, die den meisten auch bekannt sind. Ne? Sport und Bewegung fördert den Muskelaufbau, den Knochenaufbau, Prävention für Haltungsschäden. Wer sich mehr bewegt, hat ein geringeres Risiko, übergewichtig oder adipös zu werden. Aber gerade bei Kindern und Jugendlichen ist das nicht alles. Kinder und Jugendliche brauchen Sport und Bewegung auch für eine gesunde psychische Entwicklung. Sie brauchen sie ganz wichtig für ihre Persönlichkeitsentwicklung. Denn wir Kinder kommen nicht auf die Welt und dann fangen wir an, uns die Welt zu erdenken. Sondern die Welt zu erfahren, das machen Kinder über Bewegung. Und sie erfahren dann nicht nur die Welt und erlernen ihr Umfeld, sondern sie lernen auch, wer bin ich im Verhältnis zu einer Gruppe? Wie bin ich, wenn ich mich bewege? Diese ganz einfache Reaktion eines Kindes, das irgendwann merkt, ich kann meinen Arm steuern und ich kann nach der Rassel greifen, ist nicht nur ein motorischer Fortschritt, sondern das Kind merkt, ich kann etwas selber bewegen. Also ich kann aus dem Willen heraus, ich will diese Rassel haben, etwas tun, was dazu führt, dass ich sie habe. Das ist Selbstwirksamkeit. Und das sind alles Prozesse, die über Bewegung elementar gesteuert werden. Oder wenn wir später gucken, worauf ja immer auch sehr geguckt wird, was können unsere Kinder kognitiv leisten. Sport und Bewegung sind die Grundlage. Denn wenn ich komplexe Bewegungsabläufe, wie eine Rolle rückwärts oder einen Flickflack kann, dann ist mein Gehirn gewohnt, komplex sich zu vernetzen. Und das ist wiederum aber die Voraussetzung, um in Mathe und in Deutsch auch komplexe Denkvorgänge möglich zu machen. Mhm. Also das heißt, wenn man es jetzt mal ganz kurz zusammenfasst, Sport macht unsere Kinder schlau, er macht sie glücklich, gesund und lebenskompetent.
Umso wichtiger ist es, Bewegung in jedem Alter aber ja auch gut. Und Ihnen für sich persönlich, wie wichtig?
Also für uns ist Sport ganz wichtig. Ich habe 3 Kinder und wir, habe ich das Gefühl, organisieren den Rest unseres Lebens immer um das Sportprogramm aller Beteiligten hier. Und das ist tatsächlich auch etwas Verbindendes, gerade wenn die Kinder älter werden und die Interessen jetzt nicht mehr nur auf zu Hause gemeinsam am Tisch sitzen und spielen liegen, ist Sport etwas, wo wir immer wieder alle zusammenkommen, sowohl aktiv als aber auch beim Besuch von Sportveranstaltungen. Also Sport ist für uns tatsächlich ein Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens.
Und die meisten Kinder, ich habe es eingangs gesagt, die bewegen sich zu wenig. Die WHO empfiehlt 1 Stunde pro Tag. In Deutschland schaffen das gerade mal 10% der Mädchen und 20% der Jungen. Also wenn man es anders liest, das sind ja deutliche Zahlen. 90% der Mädchen bewegen sich weniger als 1 Stunde am Tag und 80% der Jungen. Da reden wir nicht von Sport, da reden wir wirklich von Bewegung. Wie sehr schreckt Sie das auf?
Also das ist total beunruhigend, weil das sind, haben Sie ja gesagt, die WHO-Empfehlungen. Wenn wir uns die nationalen Empfehlungen für Bewegung angucken, dann liegen die deutlich drüber. Dann sind wir im Kleinkindalter bei unbegrenzter Bewegungszeit, dann sind wir beim Grundschulalter bei 180 Minuten und auch später noch bei 90 Minuten plus. Wenn wir jetzt wissen, wie wichtig das für Kinder ist und dann wissen, dass ein Großteil dieser Kinder tatsächlich das nicht umsetzen kann oder nicht die Möglichkeiten dazu geboten bekommt, dann müssen wir uns schon fragen, ob wir unseren Auftrag für ein gutes, gesundes Aufwachsen gerecht werden. Das werden wir an der Stelle nicht. Und deswegen ist es aus meiner Sicht elementar, dass wir uns gemeinsam überlegen, wie können wir die Minimalanforderungen der WHO, aber eigentlich die nationalen Empfehlungen für Bewegung umsetzen.
Ein Thema, was wir heute besprechen werden. Wie geht das? Wie können wir mehr Bewegung in das Leben unserer Kinder und Jugendlichen bringen? Andreas Lukosch, Sie sind der stellvertretende Vorsitzende des Waldmärsche-Scheider Turnvereins 1861 Solingen. Das ist ein Verein mit einer langen Tradition, liest man ja auch am Titel 1861. Sie waren da auch lange als Übungsleiter tätig. Ihre Frau, Ihr Sohn sind da ebenfalls als Übungsleiter engagiert. Wie wichtig ist Ihnen da auch die eigene Bewegung? Ich ahne die Antwort sehr.
Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Ich bin auch heute noch als Übungsleiter tätig in ungefähr 10 verschiedenen Gruppen. Sport ist für mich ganz wichtig. Sport ist eigentlich quasi mein Leben und ohne Sport wäre alles ziemlich traurig bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe durch viel erreichen können durch Sport, viel bewegen können und auch vielen Menschen helfen können. Und das sehe ich so auch als Aufgabe des Sports und der Vereine auch. Und das, was die Kollegin eben sagte, was noch sehr wichtig ist, sind natürlich für die Jugend die sozialen Kontakte, die geknüpft werden durch den Sport und durch die Gruppen untereinander. Das ist ganz, ganz wichtig.
Und Sie selbst sind auch recht sportlich unterwegs. Sie haben mehrere Hobbys, die mit Sport zu tun haben, richtig?
Ja, genau. Ich bereite mich gerade auf eine längere Wanderung vor. Früher war ich Joggen und Triathlon, aber das ist schon was länger her. Ich golfe noch in meiner Freizeit und wenn ich noch Zeit habe, dann auch noch ein bisschen Tai Chi und Qigong.
Was bringt Ihnen die Bewegung?
Neben dem guten Gefühl natürlich auch körperliche Voraussetzungen, um gewisse Sachen zu schaffen, um meinen Alltag auch zu schaffen im Sport. Ich habe ja meinen Sport, mein Hobby zum Beruf gemacht und das ist nicht immer nur ein 8-Stunden-Tag. Da bin ich dann körperlich und geistig auch, ich sag mal, gut vorbereitet und fit für diese ganzen Herausforderungen.
Und wenn Sie dann hören, wie wenig sich viele Kinder und Jugendliche in ihrem Alltag bewegen, was macht das mit Ihnen? Was denken Sie?
Ja, da frage ich mich natürlich schon, wo geht das Ganze hin, die Zukunft auch. Die Kinder sind natürlich jetzt heutzutage viel länger in der Schule, teilweise bis 16 Uhr. Als ich Kind war, da war ich bis 12, 13 Uhr in der Schule. Dann gab es Mittagessen, dann konnten wir rausgehen und wir haben gespielt. Und wir haben uns immer bewegt, wir waren draußen viel in der Natur. Die heutige Jugend ist bis 16 Uhr in der Schule, hat zwar da auch Sportunterricht und Bewegung, aber anders, als wenn sie ganz frei wären. Und dann, wenn sie dann noch zu Hause sind, haben sie wahrscheinlich noch Hausaufgaben zu machen oder irgendwas mit der Familie, dann hängt natürlich das Thema Handy noch sehr stark mit dabei, Fernsehen gucken und dann ist mit Bewegung recht wenig. Der ganze Ablauf ist mittlerweile so minimiert, dass für die Bewegung wenig Zeit im Tagesablauf ist.
Und Bewegungsmangel, der hat Folgen, Spätfolgen einerseits, aber auch ja erkennbarer manchmal bei Kindern. Sie bieten auch Kurse für übergewichtige Kinder an, die Sie wie erreichen oder werden die zu Ihnen geschickt?
Teils. Wir haben vor 3 Jahren nach Corona ein Projekt angefangen, das heißt Kata Salabim. Das haben wir mit dem Klinikum Solingen hier, mit der Frau Kratz angefangen. Das war eigentlich nur eine Idee am Anfang. Wir wollten ein kleines Büchlein schreiben für die Kinder, die im Krankenhaus sind. Daraus ist dann entstanden, dass wir ein Projekt entwickelt haben. Und ja, mittlerweile nach dem ersten Jahr, dank der Unterstützung der Bergischen Krankenkasse und der Sparkasse und unserem Verein, haben wir dann die Finanzierung hingekriegt. Und nach einem Jahr haben wir das Ganze umgestellt in einen Reha-Sport, sodass die Eltern quasi nichts bezahlen müssen und eine Verordnung vom Arzt kriegen, vom Kinderarzt, die Krankenkassen die Kosten übernehmen und wir bieten dann Reha-Sport an. Und durch die Kombination, durch die Kooperation mit dem Klinikum und unser Netzwerk bekommen wir dann nach und nach immer wieder Kinder.
Und wie arbeiten Sie da? Wie sieht so eine Sportstunde dann aus?
Eigentlich unterscheidet sie sich nicht von vielen anderen Sportstunden. Wir fangen an mit ein bisschen Information, auch ein ganz normales Warm-up, dann ein Hauptteil, das kann mal Kraft, Koordination, Ausdauer sein, kann aber auch mal spielerisch ein Parcours sein oder eine Spielstunde auch sein und dann auch zum Schluss wieder so eine Art leichtes Cooldown. Aber wichtig ist natürlich bei den Kindern, dass wir das Ganze so hinkriegen, dass alle sich in einem Boot fühlen, nicht ausgeschlossen fühlen oder was Besonderes fühlen. Und das Wichtigste überhaupt, dass sie Spaß haben. Weil die Kinder werden ja oft gemobbt oder haben Probleme. So kommen sie auch schon in die Stunde quasi an. Wenn so ein 10-jähriges Kind mit über 82 Kilo da ankommt, der hat Probleme, ja? Der wird gemobbt und der muss sich natürlich dann trotzdem noch bei uns wohlfühlen.
Bekommen Sie dann auch mit, wie es bei so jungen Menschen schon zu einer solchen, man muss ja sagen, Erkrankung, Übergewicht kommt, einer Adipositas-Erkrankung? Wissen Sie das?
Ja, der größte Teil, muss man ganz ehrlich sagen, ist falsche Ernährung, falsche Getränke, falsches Essen zu falschen Zeiten. Das ist der größte Teil der Gruppe, muss man ganz ehrlich sagen. Also wirklich krankhaft sind die wenigsten Kinder.
Mhm. Breitensport, das ist das, was Ihren Verein ja sicher auszeichnet. Was bieten Sie da noch an?
Also wir sind ein Breitensportverein mit 2850 Mitgliedern in 10 Abteilungen. Wir haben Fitnessstudio noch, eine eigene Gaststätte dabei und eine Tennisanlage. Unser Vereinsspruch heißt mehr als nur ein Sportverein, weil wir nicht nur den reinen Breitensport anbieten, sondern auch sehr viel im Bereich Inklusion, Integration. Da sind wir auch in beiden Bereichen Stützpunkte anbieten und natürlich auch sehr stark den Gesundheitssport und Reha-Sport. Da sind wir der größte Anbieter, darf man ruhig sagen, hier weit und breit.
Und wie sehr wird das angenommen? Müssen Sie um junge Mitglieder buhlen oder würden Sie sagen, ja, das klappt bei uns ganz gut?
Alles, was bis zum Alter 6, 7 Jahre ist, haben wir wahnsinnig viele Gruppen, die voll sind bis oben hin. Wir haben Wartelisten, das gilt eigentlich fast allen Vereinen hier in Solingen so. Ab dem 6., 7. Lebensjahr, wenn die sich dann entscheiden müssen, in welche Sportart sie gehen wollen, lässt das so ein bisschen nach. Aber ich sag mal so, bis 15 Jahre haben wir eigentlich die Gruppen gut besucht. Nach Corona merkt man allerdings nicht alle mehr. Ein paar Gruppen sind auch eingebrochen oder wurden auch eingestellt. Aber so bis zum 15. Lebensjahr, das klappt eigentlich. Danach, wenn dann, ich sag mal, Mofa-Führerschein, Autoführerschein, Ausbildung oder Freunde, Freundin anfängt, dann bricht das ein.
Wir haben natürlich auch jemanden eingeladen, der, wenn wir um junge Menschen, über junge Menschen sprechen, aus einer Perspektive eines jungen Menschen sprechen kann. Helena Haré ist jetzt auch noch mit in die Runde gestoßen, ein wenig verspätet aus verschiedenen privaten Gründen. Es geht um junge Menschen. Sie sind die Vorsitzende der Landesschülervertretung Thüringen, selbst Gymnasiastin, gehen jetzt ins Abitur, stehen kurz vor den Prüfungen. Umso mehr herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Zu wenig Bewegung bei den Jungen, wie nehmen Sie das wahr? Ist Sport in Ihrem Umfeld ein Thema?
Definitiv. Also das, was gerade eben auch angesprochen worden ist, der Schulsport kann natürlich so gesehen einen Grundstein legen. Aber das, was man in seiner Freizeit macht, das ist natürlich deutlich wichtiger und auch effektiver. Und das sieht man definitiv bei den jungen Leuten, erst recht diejenigen, die jetzt in der Oberstufe sind, dass man einfach seine Prioritäten anders setzen muss. Wie schon gesagt, Freundinnen, Freunde ist natürlich vielleicht ein bisschen höher bei den einen priorisiert als bei den anderen. Dann kommt auch noch das Ganze mit Hausaufgaben und Tests vor Abitur hinzu. Und dann rutscht auf einmal der Sport natürlich in der Prioritätenliste deutlich weiter nach unten. Und dann hat man kaum mehr Zeit beziehungsweise Motivation, wirklich in einem Verein beizutreten und regelmäßig hinzugehen, weil das merke ich zum Beispiel bei mir persönlich. Ich weiß ja nie, wann ich welche Tests schreibe und wann ich für diese lernen muss. Und dadurch, dass ich dann mit meiner Zeit haushalten muss, habe ich kaum mehr die Kraft dazu, mich in einem Verein anzumelden und regelmäßig hinzugehen, weil ich ja nie weiß, wann ich wie viel Zeit habe.
Das ist jetzt in der Abitursphase so. Wenn Sie sagen, das begleitet Sie schon durch das Schulleben durch, also dass Sie immer irgendwie abwägen mussten, was geht jetzt, wo muss ich lernen, wo kann ich meinen Sport ausführen?
Genau, also ich war auch Leistungssportlerin. Ich habe verschiedenste Sportarten gemacht, war in denen nicht unerfolgreich, habe zum Beispiel Schwimmen und Kanu gemacht, auch Reiten viele Jahre lang. Dann wurde ich natürlich älter. Es kamen mehr Hausaufgaben und Tests hinzu. Dann auch noch die Corona-Krise, wodurch man natürlich nicht zum Verein gehen konnte, zu seinen normalen Trainingszeiten. Und dann verändert sich die Prioritätenliste und auf einmal hat man die so umstrukturiert, dass man gar keine Zeit mehr hat, zu dem Verein zu gehen, zu diesen normalen Vereinszeiten. Und dann noch die eigene Motivation und Kraft zu finden, ins Fitnessstudio zu gehen beziehungsweise sich anders zu betätigen, ist natürlich auch in Zeiten der Digitalisierung kaum mehr machbar.
Würden Sie sagen, Sie spüren, dass Ihnen da was fehlt? Wenn Sie sagen, Sie haben auch Leistungssport gemacht, dann ist das ja ein ziemlich deutlicher Unterschied von einst zu jetzt.
Definitiv. Also Sport heißt ja nicht ohne Grund, dass es einen Ausgleich darstellt. Und das merke ich natürlich. Also wenn man die ganze Zeit in der Schule ist, bis teilweise 16, 17 Uhr dann noch lernt, dann befindet man sich in so einer Art Hamsterrad. Und da fehlt natürlich Sport als Ausgleich schon ziemlich sehr. Aber man hat ja auch keine Möglichkeiten beziehungsweise keine Idee, wie man das Ganze umändern kann. Es fehlt ja nicht am Wissen bei den Schülern, dass man nicht weiß, dass Sport gut für die Gesundheit ist, sondern einfach an der Umsetzung und an Ideen, wie man das Ganze in seinen Alltag ordentlich integrieren kann, ohne zum Beispiel die Schule zu vernachlässigen.
Sport, das ist das eine, Bewegung das andere. Wir sprechen hier natürlich auch über Kinder. Sie sind mit 18 Jahren junge Erwachsene, kann man sagen, wenn Sie auf Ihre Kindheit auch blicken. Bewegung, Herr Lukas hat es schon gesagt, bei ihm war das eigentlich ganz normal, dass er auch rausgegangen ist, gespielt hat draußen. Wie viel Raum hat das bei Ihnen in Anspruch genommen? Gab es dafür Platz auf dem Spielplatz, auf dem Schulhof nach der Schule, sich zu bewegen mit anderen Kindern?
Definitiv. Also ich war als Kind, als Kleinkind, aber auch dann bis circa zu einem Alter bis 14 Jahre wirklich ein Bewegungsjunkie. Ich konnte ohne Bewegung und Sport eigentlich nicht leben. Meine Eltern haben immer gesagt, dass ich sofort unausgeglichen war, sobald ich nicht zum Sport gegangen bin. Ich bin ja schon im Kindergarten und dann auch in der Grundschule 3-4 Mal zum Schwimmen gegangen. Und man hat natürlich deutlich gemerkt, dass wenn ich mal nicht hingegangen bin und nicht diese Auslastung hatte, dass ich dann auch etwas ungemütlich wurde vom Gemüt her.
Ein Bewegungsjunkie, würden Sie sagen, um Sie rum, haben Sie das ähnlich wahrgenommen oder waren Sie da die Ausnahme?
Schwierig zu sagen. Natürlich als Kind hat man viel mehr Sport gemacht und auch verschiedenste Sportarten und man war auch interessiert, neue Sachen zu lernen. Jetzt hat man ja das Gefühl, dass so ein bisschen der Zug abgefahren ist. Ich würde nicht sagen, dass ich viel mehr Sport als die anderen gemacht habe, aber ich glaube, bei mir hat man es schon sehr deutlich gemerkt, wenn ich mal keinen Sport gemacht habe, dass dann was bei mir gefehlt hat.
Hat sie jemand angetrieben, zum Beispiel Ihre Eltern, das gefördert?
Definitiv. Also meine Eltern waren dem immer aufgeschlossen, haben mich alles ausprobieren lassen. Also wie viel Geld da schon verbraten worden ist für die verschiedensten Sportarten und deren Ausstattung. Also da haben meine Eltern nie mit der Wimper gezuckt und haben mich da immer im Verein angemeldet, sobald ich Interesse gezeigt habe. Also da habe ich sehr viel Unterstützung erfahren.
Kerstin Holze als Vorsitzende der Deutschen Kindertourenstiftung. Wenn wir das alles so mal uns anschauen, was Sie alle drei uns auch berichtet haben, kann man schon sagen, es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, Kinder und Jugendliche auch zu motivieren, dass sie sich bewegen. Wer spielt da die größte Rolle, wenn man auf die Elemente schaut, Eltern, Schule, Umfeld. Wer muss sich da mehr anstrengen, damit wir diese Stunde wenigstens, Sie sagen, das ist Minimalanforderung eigentlich, dass wir wenigstens die erreichen bei einer Großzahl der Schülerinnen und Schüler und Kinder und Jugendlichen?
Also das können wir letztendlich nur gemeinschaftlich. Aber wenn man jetzt einfach mal so ganz praktisch guckt, was hat denn den größten Einfluss auf das Bewegungsverhalten von Kindern und Jugendlichen, dann ist das so ein bisschen altersabhängig. Und das hat eigentlich gerade das Beispiel total schön schon aufgezeigt. Je jünger die Kinder sind, desto wichtiger sind die Eltern. Weil kleine Kinder können nicht alleine zum Sport, die können sich nicht alleine im Verein anmelden und die setzen auch nicht die Prioritäten ihres Tagesablaufs. Das heißt, wir brauchen Eltern, die ein Interesse oder ein Gespür davon haben, wie wichtig Sport und Bewegung ist. Die dann mit ihren Kindern sich bewegen, das ist auch ganz wichtig. Also Kinder erlernen oder richten sicherlich nach irgendwelchen theoretischen Konstrukten, sondern wenn die sehen, alle bewegen sich und alle haben Spaß, dann machen die das auch. Abgesehen davon, dass sie einen sehr hohen intrinsischen Drang haben, sich zu bewegen. Und das heißt, wir brauchen die Eltern, die ihre Kinder motivieren und dann dazu sorgen, dass ihre Kinder in einem bewegten Umfeld aufwachsen. Denn, das haben wir ja eben auch schon gehört, je älter die Kinder werden, desto mehr schaffen sie sich natürlich ihr eigenes Umfeld. Wenn wir es jetzt aber geschafft haben, dass die Kinder im Grundschulalter Mitglied einem Verein sind und Freunde in diesem Verein finden, also eine Peergroup haben, die sich auch gerne bewegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht mit 12, 13 aus dem Verein austreten, sondern da bleiben. Nicht, weil sie wissen, Sport ist gut, sondern weil sie wissen, ich habe da Spaß, ich habe da meine Freunde, deutlich höher. Und was wir jetzt überlegen müssen, ist halt, wie kriegen wir Eltern dazu, dass sie ihren Kindern ein bewegtes Leben vorleben. Und dann kommen all die anderen ins Spiel, ne? Dass wir sagen, wir brauchen meine Kollegen, also die Kinderärzte, die müssen Eltern, die sehen ja alle Eltern, also alle Kinder gehen zu allen Vorsorgeuntersuchungen. Auch die Eltern, die gar kein Verhältnis zu Sport und Bewegung haben. Und da haben wir dann Kinderärzte, die einen gewissen Vertrauensvorschuss als Experten für Gesundheit haben. Und die müssen das nutzen, um genau diese Eltern dazu zu bewegen, auch mit ihrem Kind zum Kinderturnen zu gehen oder zum Elternkindturnen zu gehen, zum Schwimmen. Also da sind so ganz viele Ansatzpunkte. Und dann natürlich dahin gehen, wo alle Kinder irgendwann hingehen müssen, in die Schulen. Also die Kita ist ja noch in Deutschland großenteils freiwillig. Aber in die Schulen gehen alle Kinder. Das heißt, wenn wir alle Kinder bewegen wollen, lasst uns in die Schulen gehen.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf den wir gleich auch zu sprechen kommen. Wie wichtig ist es auch, da als Verein rauszugehen, Kooperationen einzugehen, an die Schulen zu gehen, werden wir mit Andreas Lukosch auch noch besprechen und auch Igor Riabinin, der uns gleich auch noch zugeschaltet sein wird vom Basketballverein Alba Berlin. Da werden wir Beispiele hören, wie es mit Kooperation läuft an Schulen. Nach den Nachrichten reden wir weiter über den gefährlichen Bewegungsmangel und die Frage, wie Kinder und Jugendliche aktiver werden können. Sie können sich weiter beteiligen, indem Sie uns anrufen, die 00800 4464 4464 wählen. Ich sage die Nummer noch einmal, 00800 4464 4464 oder schicken Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wir hören uns nach den Nachrichten. Weiter geht es hier im Deutschlandfunk mit der Lebenszeit um 10.35 Uhr. Zu wenig Bewegung. Was macht das mit den jungen Menschen? Wie können sie aktiver werden? Darüber sprechen wir heute. Kerstin Holze ist dabei. Sie ist die Vorsitzende der Deutschen Kinderturnstiftung. Helena Haré, Landesschülersprecherin in Thüringen. Und Andreas Lukosch, stellvertretender Vorsitzender des Waldmeerscheider Turnvereins 1861 Solingen. Und wir haben einen weiteren Gesprächspartner in der Runde. Igor Riabinin ist uns aus Berlin zugeschaltet, dem Funkhaus des Deutschlandfunk Kultur. Grüße Sie, Herr Riabinin.
Guten Morgen, ich grüße Sie auch.
Sie sind Projektleiter von Sport vernetzt beim Basketballverein Alba Berlin, Leiter für Soziales und Nachhaltigkeit dort. Alba Berlin ist der größte Basketballverein Deutschlands, habe ich gelesen, und was die Verbreitung von Sport angeht, sehr engagiert. Das Projekt Sport vernetzt ist relativ jung und können Sie in wenigen Worten wie beschreiben? Um was geht es Ihnen da?
Bei Sport vernetzt geht es um den Einstieg in den Sport, besonders an die Kinder gerichtet, die in Deutschland nicht so privilegiert aufwachsen. Das ist meistens der Fall in sozial herausfordernden Vierteln, Räumen. Und da wollen wir hingehen, Kooperationen zwischen Kitas und Grundschulen aufbauen, damit eben für diese Kinder, wir haben ja eben über die Eltern diskutiert, wo die Eltern vielleicht nicht so unterstützen können in den Sportverein, damit für diese Kinder der Einstieg in den Sport und in die Sportbiografie gelingt.
In welche Stadtteile konkret sind Sie bereits gegangen?
Wir sind in Berlin gestartet, vor 8 Jahren, in Neukölln, in einem Stadtteil mit über 30.000 Einwohnerinnen, der Gropiusstadt, und haben dort ganz klein angefangen mit einer Kita-Kooperation, einer Grundschulkooperation, einem Übergangsangebot, dass einfach mehr Angebote stattfinden. In der Gropiusstadt ist das Ganze sehr gewachsen. Mittlerweile haben wir Kooperationen mit über 12 Kitas, 8 Grundschulen, über 1.500 Kinder werden dort wöchentlich regelmäßig zusätzlich bewegt. Und das Ganze hat nicht Halt gemacht in der Gropiusstadt, sondern mittlerweile ist die Initiative in 16 solcher Räume wie Gropiusstadt in ganz Berlin und an über 69 Orten in ganz Deutschland. Und das geht von München bis nach Flensburg, von Dresden bis zu mehreren Orten im Ruhrgebiet. Das ist wirklich mittlerweile eine deutschlandweite Initiative, die sehr, sehr schnell gewachsen ist.
Und weiter wächst. Und Sie haben es gesagt, Sie gehen gerade in die Gegenden, wo junge Menschen aus sozial benachteiligten Familien auch leben, auch weil möglicherweise Eltern da gar nicht in der Lage sind, so zu unterstützen, dass sie gerade die Jüngeren auch mit in die Sportvereine bringen. Wie erreichen Sie dann die jungen Menschen?
Das können sich die Hörerinnen und unsere Mitdiskutierenden hier sicherlich vorstellen. Also diese Kinder, von denen wir reden, die kommen in der Regel nicht in den Sportverein. Da gibt es wirklich viele Hürden, die dagegen sprechen, dass sie diesen doch großen Schritt, wie Helena ihn am Anfang geschafft hat hier in der Runde, auch schaffen. Und wir warten nicht darauf, bis diese Kinder in den Sportverein kommen, weil das passiert nicht, sondern der Sportverein muss dahin gehen, wo die Kinder sind. Und das hat Frau Holze schon angesprochen. Die Kinder sind nun mal größtenteils in den Kitas und immer in den Grundschulen. Und da müssen die Sportakteure hin. Und da muss mehr Bewegung passieren. Und bei Sport vernetzt ist es so, dass zusätzliche Bewegungsangebote entstehen. Zum Beispiel aus einem Sportverein geht eine Trainerin an die Kita. Die ist motiviert, die hat das Handwerkzeug und macht wirklich spaßige Bewegungsangebote mit den Kindern an der Kita. Genauso an der Grundschule. Es wird eine Ballsport-AG eingeführt und so geht es los. Und ich glaube, wenn wir psychologisch betrachtet diesen Funken, Sport macht mir Spaß, im frühen Alter sehen können, dann geht's los. Und dann können wir so eine Sportbiografie schreiben, wo man auch vielleicht, wenn man rausfällt, später in Jugendjahren zurückkehren kann und Sportlerin sein kann, weil man das einmal als Kind früh ganz positiv assoziiert hat.
Also Sie versuchen da Grundlagen auch zu legen, auf die die jungen Menschen immer wieder zurückgreifen können. Wie wirkt denn der Sport generell auf die Kinder, die Jugendlichen? Was erleben Sie da?
Es gibt mehrere Stränge, wie sich so Kinder entwickeln können. Einige sind motiviert, die steigen ein, möchten Leistungssportlerin werden, möchten so in diesen Wettkampfbetrieb einsteigen. Anderen macht der Sport in der Gruppe Spaß, so dieses Gemeinsame, das soll gefördert werden. Und ich finde es wichtig hervorzuheben, dass es halt auch Sportbiografien gibt, die auch bedeuten können, ich werde Schiedsrichterin, ich trage einen Anteil zu dieser Gemeinschaft im Sport bei, ich werde Trainerin und mache da weiter. Und das ist wichtig, besonders diesen Kindern und später dann Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, auch diese Wege und Perspektive aufzuzeigen. Und dafür setzen wir uns ein.
Aber es gibt sicherlich ja auch den anderen Fall, dass Sie versuchen, Kinder zu erreichen und die sagen, ich habe überhaupt keine Lust darauf, geht mir weg mit eurem Sport. Was würden Sie sagen, ist das anteilig der größere Teil oder 50-50 oder wie erfolgreich sind Sie da?
Also wir stellen fest, je früher wir die Kinder erreichen, desto offener sind die und desto natürlicher ist dieser Bewegungstrieb, wenn man das Ganze spielerisch angeht und versteht. Alle Kinder haben Lust zu spielen und wenn man entsprechende Angebote in die Richtung macht und das versuchen wir bei Sport vernetzt, einfach das Spielen anzubieten und in den Vordergrund zu stehen, dann machen alle mit. Und dann machen Mädchen und Jungen gleichermaßen mit. Und dann gibt es Effekte, die kann Frau Holze bestimmt viel besser aus einer wissenschaftlicheren Perspektive als ich beschreiben, die mit zunehmendem Alter zwischen Mädchen und Jungen differenzieren, wo wir auch spezifischer bestimmte Angebote machen müssen. Aber mir ist wichtig, wirklich so diesen Einstieg zu schaffen und alle zu motivieren, dass es was Schönes und Positives sein kann.
Also erstmal geht es um den Spaß an der Bewegung. Und Frau Holzer hatte das ja auch schon gesagt, da geht es auch darum, dass die Eltern das ein wenig vorleben. Wir haben einen Hörer in der Leitung, der uns aus Esslingen angerufen hat, Herr Exner, und uns seine Erfahrungen schildern möchte. Guten Morgen erstmal nach Esslingen.
Ja, guten Morgen. Dankeschön, dass ich mich zu Wort melden kann.
Ja, sehr gerne.
In der bisherigen Diskussion ging es hauptsächlich eben um spezielle Bewegungsangebote, um Sportangebote. Und es ist, glaube ich, auch deutlich geworden, dass die Hürden dafür relativ hoch sind. Also es ist nicht gerade niederschwellig, sondern man muss Kinder ja erstmal zu solchen Angeboten kriegen. Und ich würde einfach für sowas plädieren wie eine Basisbewegung im Alltag, dass also Bewegung auch wieder viel stärker in alltägliche Abläufe integriert werden muss. Das fängt schon beim Weg zur Schule an oder sowas, ne? Aber es gibt halt immer weniger Möglichkeiten für Kinder, dieses natürliche Bewegungsbedürfnis, das mein Vorredner auch angesprochen hat, gerade ohne großen Aufwand zu befriedigen. Also es gibt eigentlich nur noch Reservate, Sportanlagen, Spielplätze, die dann oft auch erstmal, wo die Kinder dann mit dem Auto womöglich noch hingefahren werden. Und ein Stück weit haben wir halt, wenn wir von Bewegungsmangel und Übergewicht bei Kindern reden, was ja wirklich ein großes Problem ist, haben wir hier einfach auch den Preis unserer Automobilisierung zu tragen ein Stück weit. Ne? Dass also die ganzen Strukturen, alles, die ganzen Lebensbezüge eigentlich bewegungsfeindlich sind.
Da sprechen Sie einen mit Sicherheit sehr wichtigen Punkt an. Ich gebe das in die Runde extra. Herzlichen Dank, dass Sie uns das so auch geschildert haben, nämlich, dass wir auch Möglichkeiten einfach haben müssen, Raum schaffen müssen, damit Bewegung im Alltag möglich ist. Und ich weiß von Kerstin Holze, der Vorsitzenden der Deutschen Kinderturnstiftung, die ja auch Kinderärztin ist, dass das auch ein Thema für Sie ist, Bewegung in den Alltag integrieren. Tun wir das zu wenig? Ist das so?
Ja, also da hat der Hörer tatsächlich ein Herzensthema von mir angesprochen, denn bewegtes Aufwachen braucht zwei Standbeine. Wir brauchen die qualifizierte Bewegungsförderung in Schule, Kita, Sport, Verein, aber wir brauchen tatsächlich diesen bewegten Alltag. Und das ist auch, wenn man jetzt einfach mal guckt, wie verändert sich Bewegungsverhalten von Kindern, das, was sich am ungünstigsten verhalten hat, nämlich dass dieses unorganisierte Spielen und aktiv von A nach B kommen für Kinder heutzutage nicht mehr stattfindet. Die führen so ein Inselleben. Die werden mit dem Auto in die Schule, dann zum Sportverein, zum Freund, zum Musikunterricht nach Hause gebracht. Aber dass wir, und das ist Aufgabe unserer Erwachsenen, wir müssen es schaffen, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass Kinder tatsächlich mit dem Laufrad, mit dem Dreirad und mit dem Fahrrad selber von A nach B kommen. Dass Kinder auch in Berlin und Dresden aus dem Haus gehen können und sich bewegen. Und ich weiß, dass das in dicht besiedelten Städten schwierig ist, aber das muss ja nicht immer bedeuten, dass alle aufs Land ziehen. Das ist unrealistisch, sondern wir können auch tatsächlich einfach gucken, wo finden wir Freiflächen in der Stadt. Also was ich tatsächlich nicht verstehen kann, warum Schulhöfe, das sind steuerfinanzierte Bewegungsflächen, am Wochenende in vielen Städten geschlossen sind.
Vermutlich aus versicherungstechnischen Gründen könnte ich mir vorstellen, dass was passiert. Ne?
Genau, aber auch Spielplätze sind auch offen und jeder kann da nachts Schindluder treiben. Und genauso wie man dafür sorgt, dass Spielplätze jeden Tag wieder eine sichere Anlaufstelle für Kinder sind, kann man das auch bei Schulhöfen tun. Und wenn wir uns angucken, in der Corona-Pandemie, was passiert ist, im ersten Lockdown hatten die Kinder ja auf einmal ganz viel Zeit. Es war schönes Wetter, weil es war Frühling, Homeschooling gab es nicht, die Schulen waren zu und auf einmal ist das unorganisierte Sporttreiben enorm in die Höhe geschnellt. Das heißt, die Kinder haben auf einmal mit Zeit und einer stillstehenden Welt und wieder Platz draußen gemerkt, ja, ich kann mein Bedürfnis, mich zu bewegen, ausleben. Dann kam der zweite Lockdown, der Winter, Homeschooling wurde digitalisiert und das Bewegungsverhalten ist total eingebrochen. Aber unsere Kinder würden sich bewegen, wenn wir ihnen die Möglichkeit geben. Und da sind wir alle gefragt. Ich weiß, Berlin, die machen tolle Aktionen, wo die am Wochenende sonntags mitten in der Stadt immer wieder Straßen in Spielstraßen und Bewegungsflächen umwandeln. Die werden dann für 3-4 Stunden gesperrt. Und dann haben die Kinder mitten in der Stadt die Möglichkeit, rauszugehen und direkt vor Ort Basketball zu spielen, Rollerblades zu fahren, zu hüpfen, mit der Kreide am Boden zu sitzen. Und da muss kein Elternteil Zeit und Ressource haben, das Kind von A nach B zu bringen.
Wobei man auch differenzieren muss, sicherlich in den Lockdowns, in den beiden, die Sie da geschildert haben, da gab es auch sehr unterschiedliche Entwicklungen. Manche sind eher rausgegangen, andere sind mehr noch drinnen geblieben, haben sich noch mehr hinter die Computer gesetzt. Aber dennoch, der Punkt ist klar, wir brauchen mehr Raum tatsächlich für Bewegung, auch im Alltag. Helena Haré, da möchte ich auch Sie nochmal ansprechen als Vorsitzende der Landesschülervertretung in Thüringen. Sie leben in Weimar, einer Stadt also. Haben Sie den Eindruck, es gibt genug Raum für junge Menschen, für Jugendliche, aber auch für Kinder, sich zu bewegen?
Also ich denke mal, man muss zwei Unterscheidungen machen. Also einmal, was die Vereine angeht, weil da ist Weimar sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben sehr viele Vereine, wir haben sehr viele verschiedene Sportangebote. Und dann gibt es ja auch noch die Unterscheidung zu den normalen Bewegungen abseits der Vereine, ob man genug Radwege hat, ob man genug Spielplätze hat, die nicht nur so, keine Ahnung, Schaukeln beinhalten, sondern wirklich eher so wie Calisthenics-Parks aufgebaut sind.
Und das haben wir vielleicht kurz erklären, was das ist.
Genau, also Calisthenics-Parks, wie der Name schon sagt, befinden sich meistens in Parks beziehungsweise auf Grünflächen, sind so gesehen Sportangebote, die komplett frei nutzbar sind. Man ist da zeitlich nicht beschränkt. Es ist so gesehen wie ein Spielplatz, nur für erwachsenere Leute und um spezifischer Sport zu treiben, also um Klimmzüge zu machen und so weiter, was man vielleicht auf einem normalen Spielplatz nicht machen könnte, weil da einfach die Geräte nicht dafür konzipiert sind.
Das würden Sie
und das gibt's.
Das würden Sie sich auf jeden Fall wünschen. Würden Sie sich denn auch wünschen, dass es gerade Jugendlichen auch leichter gemacht wird, mal sich richtig auszutoben? Ich erlebe das auch hier in Köln. Eigentlich werden sie fast überall weggeschickt, weil sie zu laut sind, weil sie ja möglicherweise stören. Auf den Spielplätzen sollen sie nicht sein. Es ist ein bisschen schwierig, manchmal da einen Platz zu finden. Ist das auch bei Ihnen so?
Definitiv. Also wenn man nicht explizit in einem Verein ist und dort Sport treibt, ist es fast unmöglich, aus eigener Kraft wirklich konsequent Sport zu treiben, weil man kann natürlich joggen gehen, wir wissen es aber selber, nicht jeder ist fürs Joggen geboren worden, nicht jedem macht es Spaß, Fahrradfahren ist ähnlich, wir in Weimar haben auch noch sehr viel Kopfsteinpflaster, was das Ganze erschwert, und wenn wir dann nicht mal solche Calisthenics-Parks haben und Spielplätze, die ja für Kleinkinder konzipiert sind, auch nicht das Richtige ist für Jugendliche, um Sport zu machen, dann bleibt da kaum mehr eine Möglichkeit, abseits des Vereins Sport zu treiben und dann wirklich das Ganze konsequent zu machen. Und man hat natürlich die Möglichkeit, auch ins Fitnessstudio zu gehen, aber ich denke mal, da geht es den Jugendlichen genauso wie den Erwachsenen, die Zeit und die Motivation zu finden, plus dann noch die Mitgliedsbeiträge, die man da bezahlen muss. Das erschwert es natürlich noch mehr für die Jugendlichen.
Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung, die uns aus Kiel angerufen hat. Maria Karl Scheuer ist jetzt zugeschaltet. Schönen guten Morgen auch an Sie.
Ja, schönen guten Morgen.
Und Sie haben Kinder, lese ich in der Regiebeschreibung, die viel in Bewegung sind?
Ja, sehr viel. Also ich habe 4 Kinder und eins davon ist schon Leistungssportler. Genau, also und in verschiedenen Alter. Also meine älteste Tochter ist 16, dann habe ich 11-jährigen Sohn, dann 5-jährige Tochter und 4-jährige Tochter. Also ich kenne alle Altersgruppen sozusagen, und genau, meine Aussage wäre, also es ist ja, fehlt in unserer Gesellschaft einfach diese Vorbilderfunktion. Da wurde ja auch von Vorrednern gesprochen, dass diese Mobilisierung durch sozusagen Autos, also ich kenne viele Familien, wo irgendwie gesagt wird, also wir bewundern euch als Familie, dass ihr so viel mit Fahrrad fährt, aber das ist natürlich in erster Linie dadurch sozusagen bei den Kindern Motivation entstanden, dass wir selber mit meinem Mann Fahrrad fahren und als Vorbilder sozusagen agieren für unsere Kinder. Und diejenigen, die dann selber mit dem Auto von A nach B fahren und erwarten von eigenen Kindern, dass sie dasselbe nicht tun, sondern auf Fahrrad umsteigen, das ist kein richtiger Weg. Das ist sozusagen erste Anmerkung, was jetzt gesellschaftliche Zusammenleben hier in Deutschland betrifft. Ich komme aus Georgien ursprünglich. Und zum Zweiten, also wenn wir schauen, das ist ja auch ein bisschen kulturell bedingt. Man ist in Deutschland sehr bequem, man hat eigentlich alles, aber dadurch wird man auch körperlich sehr unbequem oder beziehungsweise schadet seinem eigenen Körper. Und mein Aspekt wäre, dass man viel mehr sozusagen in den Kindergarten und Schulen vielleicht Kinder dazu motiviert oder zeigt, es gibt andere Wege, als mit dem Auto von A nach B zu fahren und selbstständig in Bewegung zu kommen. Und bei meiner kleinen Tochter, die ist jetzt 5, wir haben mit rhythmischer Sportgymnastik angefangen. Sie sagt auch jetzt teilweise, sie hat keine Lust, das ist einmal pro Woche der Termin, aber ich erkläre ihr, wenn du jetzt das nicht tust, dann würde vielleicht später nicht so viel für dich bringen, wenn du in späteren Jahren anfängst. Und gestern hat sie zu mir gesagt, zum Beispiel, darf ich bei Wettbewerben mitmachen? Das heißt, man muss immer selber motivieren, die Kinder, und nicht aufgeben, wenn ein Kind sagt, ich habe jetzt einen Tag keine Lust und nächsten Tag doch Lust. Also man muss dranbleiben. Und das haben wir als Familie Erfahrungen gesammelt bei unseren älteren Kindern, dass das, wenn man dran bleibt und immer wieder hinterher ist und selbst als Elternteil nicht bequem wird und sagt, okay, jetzt reicht mir, mein Kind hat keine Lust, dann wird man irgendwann die Kinder dazu bringen, dass sie ohne Sport nicht auskommen.
Mhm. Im Alltag. Aber haben Sie die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht so leicht ist, die richtige Sportart für die Kinder zu finden? Sie sagen, Sie haben 4 Kinder, da jeder hat vielleicht ein anderes Interesse auch, welche Sportart ihm oder ihr gefällt. Ist das eine Schwierigkeit auch für die Eltern, das zu erkennen?
Also ich komme selber aus Sportlerfamilie, das muss ich offen gestehen. Ich bin mit dem Sport im sozusagen Kindesalter schon sehr stark konfrontiert wurde. Also bei meiner älteren Tochter, wir haben immer Freiheit gewährt den Kindern. Wir haben gesagt, also jeder muss ein Musikinstrument spielen und eine Sportart ausüben. Was für Sportart das ist uns egal. Und natürlich haben die Kinder, die ältere Kinder vor allem, immer wieder verschiedene Sportarten ausprobiert. Aber irgendwann haben dazu irgendwie Leidenschaft entwickelt und gesagt haben, also unsere Tochter, älteste Tochter macht Wasserball, unser junger Sohn macht Fußball und Schwimmen. Und da ist ja gar kein Zwang mehr. Also sie gehen sehr selbstverständlich dahin und sagen, okay, das macht uns Spaß. Die haben teilweise Tennis gespielt, teilweise meine älteste Tochter auch hat gerieten. Aber am Ende hat sie für sich entschieden, also das ist ja Sportart, was ich mag. Und was entscheidend ist, dass sie für sich verstanden hat, dass ihr körperlich viel schlechter geht, wenn sie nicht regelmäßig an Sportunterricht teilnimmt. Mhm. Und das ist ja entscheidendes Punkt.
Maria Kaltscheuer aus Kiel, herzlichen Dank auch für Ihre Schilderungen von den Erfahrungen, die Sie mit Ihren Kindern gemacht haben. Die Stichworte einerseits Vorbildfunktion, dabei aber auch motivieren, dran zu bleiben, die nehmen wir mit in die Runde. Danke Ihnen, dass Sie die 00800-446-4464 gewählt haben. Die Eltern als Vorbild, die sind das eine, aber wir haben ja auch schon in der Sendung gehört, nicht alle Eltern sind dieses Vorbild, können das vielleicht auch nicht immer leisten. Andreas Lukosch, Sie sind der stellvertretende Vorsitzende des Waldmeerscheider Turnvereins in Solingen, 1861 Solingen. Sie arbeiten ja auch deswegen mit Schulen zusammen, nicht nur, weil möglicherweise Eltern die Kinder nicht motivieren können oder nicht als Vorbild dienen können, sondern eben auch, weil viele Kinder im Ganztag sind. Die sind bis 3:30 in der Schule. Kooperation mit Schulen, mit Kitas, wie sieht es da bei Ihnen aus?
Also das ist die einzige Möglichkeit, wie wir quasi noch an die Kinder rankommen können, weil wenn sie bis 16 Uhr in der Schule sind, danach ist das Zeitfenster ja, ich sag mal, zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr, je nachdem wie alt sie sind, recht eng. Und da dann auch noch den Sport mit reinzubringen, mit Abendessen, mit Üben, mit Hausaufgaben, das ist dann wirklich eng. Und wir gehen in die Schulen, auch in die Kindergärten natürlich, auch in die Grundschulen und versuchen dort dann Sport- und Bewegungsangebote anzubieten. Es gibt Sportschulen, Sportgrundschulen. Das Problem ist natürlich auf einer Seite, das Ganze muss auch finanziert werden und auch geleitet werden, auch von den personellen Ressourcen her. Und das ist nicht immer ganz einfach.
Also würden Sie sagen, das ist eine spitze Kalkulation, die Sie da durchführen müssen. Sie sind eingetragener Verein, also nicht vorrangig wirtschaftlich tätig, aber es muss natürlich schon irgendwie aufgehen. Lohnt sich's eher oder macht's eher schwierig finanziell?
Finanziell gesehen lohnt sich das nicht, nein. Also es kommen sicherlich die ein oder anderen Mitglieder in den Verein, die den Verein noch nicht kennen durch Angebote. Aber wenn man tagsüber Angebote anbieten möchte, muss man auch entsprechendes Personal haben. Also Leute, die vormittags auch Zeit haben und auch gewillt sind, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Im Nachmittagsbereich das Gleiche. Und dann muss ich mir manchmal echt schon überlegen, schicke ich einen guten Übungsleiter in die Grundschule am Nachmittag oder mache ich ein eigenes Angebot, ja, zum Beispiel ein Reha-Angebot, wo ich Einnahmen habe. Das ist eine echt schwierige Entscheidung für den Verein. Wir haben einige Angebote, da zahlen wir einfach drauf, das ist so. Oder da kriegen wir auch fast gar nichts von den Anbietern. Bei anderen Angeboten in Kooperation mit Diakonie oder Solinger Sportbund zum Beispiel, da kriegen wir dann auch finanziell einen kleinen Obolus dafür.
Mhm. Igor Riavinin vom Basketballverein Alba Berlin, auch Sie kooperieren ja mit Kitas und Schulen. Wie lösen Sie das?
Ich sehe in den Ganztagsgrundschulen die Zukunft oder einen wichtigen Teil der Zukunft des deutschen Sportes, besonders bei den Kindern, mit denen wir arbeiten, die weniger privilegiert aufwachsen, ist die Schule, besonders wenn sie von 8 bis 16 Uhr in Zukunft immer häufiger gehen
wird. August 26 Rechtsanspruch für Grundschulkinder auf den Ganztagsplatz.
Mhm. Genau, das ist die Chance, die Kinder zu erreichen und abzuholen. Und letzte Woche hat ein Freund aus einem Großsportverein, der ist dort Geschäftsführer in Rheine, mir die Augen geöffnet und gesagt, lasst uns mal Schule auf einer grünen Wiese denken. Wie würden wir Sport und bewegungsorientiert bauen, wenn wir es komplett von null anfangen könnten? Und wir würden nicht bei einem System herauskommen, das von 8 bis 13 Uhr im Schulunterricht mit Lehrerinnen denkt und dann kommen AGs dazu, sondern wir haben hier einen tollen Raum, in dem wir das Ganze neu denken können, in diesem zeitlichen Rahmen, der zur Verfügung steht, richtig ein neues Sportkonzept in das Leben der Kinder einbringen können. Und da machen wir uns auf den Weg und haben zum Beispiel in Berlin-Wedding als Basketballverein eine Trägerschaft übernommen und haben dort über 25 Erzieherinnen an der Schule und versuchen in sehr enger Abstimmung mit der Schulleitung, mit den Sportlehrerinnen zu schauen, wie kann man diese Kinder vielleicht auch im Unterricht, indem man auf einmal eine Bewegungseinheit von 5 Minuten einstreuen lässt, eine Pausenliga einführt, wie kann man die erreichen über so die konventionellen Strukturen, Unterricht, dann AG, dann nach Hause, dann Sportverein. Wir haben da tolle Möglichkeiten und die sollten wir in Zukunft nutzen.
Vielleicht müssen Sie kurz noch was dazu sagen. Was heißt das, wenn ein Verein eine Trägerschaft bei einer Schule einnimmt?
Es gibt den Ganztag. Das sind Organisationen, die im Ganztag Träger werden, die Kinder dort im meistens Nachmittagsbereich betreuen. Und Sportvereine können auch diese Betreuung übernehmen, Erzieherinnen einstellen und sich um diese Kinder kümmern und einen bewegungsorientierten Fokus dabei legen. Mhm.
Ein Modell also, das Sie jetzt ausprobieren bzw. jetzt gestartet haben. Wir reden gleich auch noch weiter über die Frage, wie Kinder und Jugendliche aktiver werden, der gefährliche Bewegungsmangel. Helena Haré, Sie sind nur noch ganz kurz jetzt mit in der Runde. Deswegen an Sie nur kurz die Frage, was würden Sie sich von den Kommunen auch wünschen als Landesschülervertretung Thüringen? Was muss da passieren, damit Jugendliche mehr in Bewegung kommen? Wir haben nicht mehr viel Zeit, nur noch 20 Sekunden.
Alles gut. Zum einen, dass man von diesem Notensystem weggeht und nicht mehr so auf die Noten pocht, ob ein Schüler im Schulsport gut oder schlecht ist, weil das demotiviert natürlich, wenn man die ganze Zeit durch die Noten gesagt bekommt, dass man nicht sportlich ist, dann ist natürlich die Motivation oder besser gesagt die Eigenmotivation des Schülers.
Hier muss ich sagen, danke, dass Sie dabei waren.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
In der wir heute über den gefährlichen Bewegungsmangel sprechen. Zu wenig Bewegung, das ist etwas, was auf viele Kinder und Jugendliche in Deutschland zutrifft. Und da geht es eben nicht um Sport, gar Leistungssport. Es geht um eine Stunde moderate Bewegung laut WHO am Tag. Und wenn wir dann auf uns gucken, die nationalen Empfehlungen, haben wir auch hier in der Sendung schon gehört, ist das wirklich ein Minimum. Eigentlich muss es noch mehr sein. Bewegung, die meisten Kinder eben nicht haben. Zu viel Sitzen, was macht das mit den jungen Menschen und wie können sie motiviert werden, aktiver zu werden? Darüber sprechen wir heute hier in der Lebenszeit. Sie können sich beteiligen, uns noch anrufen. Die kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 446 4464. Und weiter mit dabei sind Kerstin Holze. Sie ist die Vorsitzende der Deutschen Kinderturnstiftung, Andreas Lukosch vom WMTV Solingen und Igor Riabinin, Projektleiter Sport vernetzt beim Basketballverein Alba Berlin. Verabschiedet haben wir Helena Haré, die Vorsitzende der Landesschülervertretung in Thüringen, mitten im Abitur. Insofern schön, dass sie überhaupt Zeit für uns hatte. Sie hat vor den Nachrichten noch kurz angesprochen, wo sie auch einen Lösungsansatz sieht, wenn es nämlich um Schulnoten geht und den Druck, den da möglicherweise auch die Sportnote macht, Schulsport und Noten. Die Landesschülervertretung hat einen Vorstoß bei Talentfächern, also Kunst, Sport, Musik gemacht. Die sollen in einer Note zusammengefasst werden. Wenn wir das nochmal kurz in der Runde aufgreifen, Kerstin Holze als Kinderärztin auch, nicht nur Vorsitzende der Deutschen Kinderturnstiftung, würden Sie auch sagen, Schulnoten machen eventuell beim einen oder anderen auch einen unnötigen Druck, der demotivierend wirkt im Sport?
Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen dem Sport als Fach. Da ist es aus meiner Sicht ein Fach wie Mathe, Deutsch, Englisch, Geschichte, Kunst. Da bringen Kinder unterschiedliche Voraussetzungen mit und dann muss es trotzdem am Ende ein objektives Bewertungssystem geben. Aber wir dürfen Sport und Bewegung halt nicht auf das Unterrichtsfach Sport reduzieren, auch nicht in den Schulen. Sondern da kam ja eben die Idee, wir bauen uns eine Schule auf der grünen Wiese. Das muss der Ansatz sein. Also Lernen muss immer mit Bewegung verknüpft werden. Und Lernen muss immer einen Anteil haben, der nicht am Tisch stattfindet. Und wenn wir tatsächlich das jetzt mal neu denken und wenn wir dafür sorgen, dass unsere Kinder vom ersten Schultag an qualifizierten Bewegung und Sportunterricht bekommen, dann haben wir diese Problematik, wie sie sich im Sportfach jetzt darstellt, dass man nämlich denkt, oh, da muss ich jetzt auch noch hin und eigentlich habe ich gar keine Lust auf die Gemeinschaftsdusche und wie kann ich mich davor drücken? Und wenn ich Glück habe, fällt es aus, weil Sport ist ja immer das erste Fach, was ausfällt. Davon müssen wir wegkommen. Aber das gelingt aus meiner Sicht nicht, indem wir jetzt sagen, wir bewerten Sport nicht mehr, weil, wie gesagt, Sport als Fach ist ein Fach.
Aber wir müssen dafür sorgen, dass die Kinder sich bewegen, dass wir bewegte Pausen haben, dass wir Schulhöfe gestalten, dass Kinder sich bewegen können. Wenn man sich Gymnasien anguckt, dann ist das Freifläche und wenn man Glück hat, noch ein oder zwei etwas schiefstehende Tischtennisplatten. Mhm. Aber das sind ja keine bewegungsfreundlichen Umgebungen.
Und man erlebt ja auch, dass gerade wenn Sie die Schulhöfe ansprechen, wenn es Platzmangel gibt, eben auch Raummangel gibt, dass eventuell auch mal was vom Schulhof abgezwackt wird und der dann noch kleiner wird. Also der Bewegungsraum
genau,
noch mehr
eingeschränkt. Genau, da steht dann noch ein Container für noch eine Stufe oder so.
Aber wenn man Ihnen so zuhört, dann muss man sagen, Sport, Politik, das ist auf jeden Fall auch Kommunalpolitik, denn da sind eben auch die Kommunen gefragt, was zu ändern, auch in den Schulen, richtig?
Auf jeden Fall. Also Sport oder bewegtes Aufwachsen, eine bewegte Gesellschaft kriegen wir nur, wenn wir Sport als Querschnittsthema behandeln. Und zwar Querschnitt über, sag ich mal, horizontal, über Bildungsministerien, Bau- und Städteentwicklung, über den Sportministerien hin, aber auch genauso dann vertikal, nämlich kommunale Bundesebene, Landesebene, die Sportvereine, also der organisierte Sport. Das kann keiner alleine.
Und Vereine an die Schulen gehen. Wir haben schon einen nächsten Hörer in der Leitung, aber ich möchte Andreas Lukosch dann noch mal ganz kurz drauf ansprechen. Sie sind der stellvertretende Vorsitzende, ich habe gesagt, des Waldmerscheider Turnvereins 1861 Solingen. Wie erleben Sie das? Wie offen sind Schulen, Kitas überhaupt für Kooperationen?
Die sind sehr offen dafür, weil wir Vereine natürlich eine gute Aufgabe übernehmen und auch ein bisschen Hilfe leisten und auch ein bisschen Freiheit für die Personen dort schaffen können. Aber es ist nicht mal ganz einfach. Also die Kinder sind auch oft überdreht im Nachmittagsbereich gerade. Und da dann echt eine gute, qualitative Arbeit zu leisten, das versuchen wir natürlich, aber ist nicht immer einfach.
Und wir haben auch gehört, nicht alle haben ja Spaß am Sport, je nachdem auch, um was es für eine Sportart geht. Ist auch ein Unterschied, ob die Kinder freiwillig zum Verein kommen, weil sie Lust auf die Sportart haben oder in der Nachmittagsbetreuung eben keine andere Wahl. Wie erleben Sie das?
Ja, es gibt doch mittlerweile viele Angebote, das ist das Schöne, auch viele Vereine. Es gibt ja nicht nur immer einen Verein in einer Schule, sondern viele, die auch viele Angebote haben, sodass die Kinder sich wirklich aus dem Angebot einiges heraussuchen können. Das ist mittlerweile so. Es ist nicht nur, dass ein Verein sagt, wir bieten Turnen und Fußball an, sondern es gibt auch viele moderne Trends in den Kindergärten oder auch in den Grundschulen und auch das Angebot ist recht gut. Also da können die Kinder sich einiges aussuchen.
Und Schulsport bietet ja auch Einblicke in verschiedene Sportarten, kann daher auch motivieren, in den Verein zu gehen.
Ja. Auf jeden Fall, damit man dann hinterher die Möglichkeiten bietet, im Verein auch unterschiedliche Sachen auszutesten.
Herr Schlösser ist in der Leitung, hat schon ein Momentchen gewartet, der einen Appell hat an die Eltern, wenn ich richtig informiert bin. Erstmal schönen guten Morgen, Herr Schlösser.
Ja, guten Morgen in die Runde und vielen Dank, dass ich das einwerfen darf. Und zwar, das, was schon gesagt wurde, war, dass Sport ganz viel mit Gewohnheit zu tun hat. Und Gewohnheiten bilden wir ganz am Anfang unseres Lebens und in unserer Kindheit. Und jetzt mein Appell, bitte liebe Eltern, wenn ihr viel Arbeit habt und viel im Haushalt habt und so weiter und eure Kinder gerade mal nicht neben euch gebrauchen könnt, dann bitte gebt denen einen Ball oder ein mechanisches Spielzeug, aber bitte irgendwas ohne Bildschirm. Mhm. Denn dann müssen die Kinder selbst aus ihrer Fantasie damit anregen. Und das bildet Bewegungsdrang. Da lernen die, sich selbst zu beschäftigen und vor allen Dingen, sich nicht hinterm Bildschirm zu verstecken und berieseln zu lassen.
Das heißt, Sie sehen die Verantwortung bei den Eltern, dass die auch selbst den Kindern, um sie ruhig zu stellen, gerne mal ein Tablet in die Hand drücken, sagen, hier, spiel was.
Richtig. Und das finde ich, das ist keine gute Idee.
Machen sicherlich nicht alle, aber gibt es immer wieder. Ist immer wieder auch ja zu beobachten, auch die Kinder, die im Kinderwagen mit dem Handy sitzen, während man den Spaziergang im Park macht. Wie handhaben Sie das selber? Haben Sie Kinder?
Ja, ich habe eine erwachsene Tochter. Die ist mittlerweile auf dem Weg, 20 zu werden. Und lernt Erzieherin, was mich sehr freut. Wo sie zu mir kam, also das ist meine Ziehtochter, wo sie zu mir kam und hier niemanden kann, da habe ich ihr ein Pony gekauft und habe sie mit in die Natur genommen, weil ich gesagt habe, echte Emotionen und wahre Gefühle findet man nur in der Natur und dort findet man auch nur echte Freunde. Und das hat gut funktioniert. Ja. Sie hat ihre früheren Klassenkameraden mit zu uns geholt und das mit dem Pferd war, glaube ich, eine gute Idee.
Das kann sich natürlich nicht jeder leisten, ist auch ein Stichwort, was uns auch
Ich habe hart dafür gearbeitet, sehr hart.
Und offensichtlich, Sie sagen, es hat sich aus Ihren Augen heraus auch gelohnt, Herr Schlösser. Herzlichen Dank für Ihren Appell an alle Eltern, den Ball auch mal rauszuholen. Ist natürlich auch eine Herausforderung gewesen, gerade in Corona-Zeiten, wenn die Eltern im Homeoffice saßen. Dann war es natürlich auch wichtig, dass sie mal arbeiten konnten. Das war eine Gratwanderung. Kerstin Holze, würden Sie sagen, gerade in dieser Zeit haben wir möglicherweise auch das ein oder andere falsch gelegt, wenn es vielleicht auch gar nicht anders ging? Ich meine, die Eltern waren zum Teil ja in Notsituationen.
Genau, also das war auf jeden Fall eine Gratwanderung. Ich habe selbst 3 Kinder und hier zwischen Kita, Kind, Bespaßung und Lesen, Schreiben, Lernen und Arbeiten, das war für Eltern herausfordernd. Und ich glaube, was wir, hinterher ist man immer schlauer oder nicht optimal gemacht haben, ist, wir haben den Sport damals als einen Teil des Problems angesehen. Wir haben gesagt, und im Sport, da treffen die sich nochmal und da verstehen wieder andere Quervernetzungen, den müssen wir verbieten. Wir haben ja am Anfang sogar die Spielplätze abgesperrt. Wir haben das damals gemacht, weil wir nicht sicher waren, wo es hinging und weil wir dachten, das wäre das Richtige. Aber aus meiner Sicht ist der Sport nicht ein Teil des Problems gewesen, sondern der Lösung. Und mit Fortschreiten der Pandemie haben wir das erkannt. Und dann haben wir aber tatsächlich das Zweite gemacht, was ich denke, daraus müssen wir lernen. Wir haben dann erkannt, die Kinder sind zu Hause nicht adäquat aufgehoben, weil Eltern nicht alles leisten können und weil Kinder andere Kinder brauchen. Und dann haben wir sie zurück in die Schulen geholt. Wir haben ein großes Aufholpaket nach Corona gestartet und wieder haben wir den Sport außen vor gelassen. Also es gab damals 2 Milliarden Euro, die in die Nachhilfesessions für Sport, für Englisch und Mathe geflossen sind, also die Kernfächer. Aber der Sport war nicht drin. Und wir haben, als wieder Unterricht in der Schule war, zum Teil Turnhallen für Klassenräume genutzt, damit die Kinder weit voneinander sitzen. Was wir aber eigentlich hätten machen können, wir hätten den Sport dazu nutzen können, die Kinder wieder abzuholen. Weil diese Kinder kamen nach 1,5 Jahren wieder zurück in das Setting Schule, waren diesen Umgang in Peergroups gar nicht gewöhnt mehr, waren tatsächlich auch aus diesem ganzen normalen Entwicklung herausgerissen. Und über Sport und Bewegung hätten wir diese Kinder super wieder integrieren können, wir hätten mit ihnen Interaktionen, wir hätten ihnen die Chance geben können, über Bewegung auch das zu verarbeiten, was sie da erlebt haben. Und ich hoffe, dass, wenn wir was aus der Pandemie gelernt haben, dass wir in Zukunft den Sport bei solchen schwierigen Fragestellungen nicht außen vor lassen, sondern dass wir immer denken, Sport ist eine Möglichkeit, gerade die zu erreichen, die man sonst so schwierig erreicht. Und den müssen wir immer als Teil der Lösung und nicht als Teil des Problems mitdenken.
Mhm. Igor Riabinin, als Projektleiter von Sport vernetzt beim Basketballverein Alba Berlin. Ihnen ist es ja ein Anliegen, an junge Menschen zu kommen, die vielleicht auch nicht so die Möglichkeiten haben, in den Sportverein zu gehen, weil es niemanden gibt, der sie da motiviert oder weil sie möglicherweise in einem Umfeld groß werden, wo es einfach Sport als Thema gar nicht so verfasst gibt. Wie haben Sie das in der Corona-Zeit erlebt? Haben Sie da auch junge Menschen verloren?
Wir haben ja sehr, sehr viele Trainerinnen, die bei uns hauptamtlich arbeiten, weil wir so viel an Kitas und Schulen aktiv sind. Mhm. Und von einem Tag auf dem anderen waren die beschäftigungslos. Die konnten ja nicht mehr an die Kinder dran und ihre Tätigkeit ausüben. Und dann ist bei uns was ganz Besonderes passiert. Wir haben uns überlegt, wie können wir diese Trainerinnen sinnvoll einsetzen und haben die tägliche Sportstunde ins Leben gerufen. Das war ein YouTube-Format, wo wir täglich für Kita, Grundschul, Oberschulkinder gesendet haben und unsere Trainer zusammen mit dem Albatros, der kam besonders gut bei kleinen Kindern an, das Maskottchen von uns, Spielangebote gemacht haben, so zum Mitmachen angeregt haben. Und das hat in den ersten Tagen, so war die Resonanz überwältigend, sehr gut funktioniert. So, und durch diese harten ersten Corona-Tage, wo alles verschlossen war, sehr gut durchgeführt. Mittlerweile ist das verstetigt und überführt worden, etwas anderes. Diese Krisensituation wie damals, die herrscht ja nicht mehr vor. Und wir haben etwas gegründet, das Albathek heißt. Und das richtet sich an Erzieherinnen, Lehrerinnen, Trainerinnen. Vielleicht besonders diejenigen, die noch keine so fundierte sportpädagogische Ausbildung haben, wo wir viele dieser Spiele, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben, während dieser täglichen Sportstundenzeit weitergeben, leicht erklären. Und auch bezugnehmend auf Herrn Schlösser und
sein Appell an die Eltern.
Sein Appell an die Eltern, aber auch ein bisschen die Verteufelung von Handys und Digitalem. Ich glaube, man kann auch digitale Formate gut so nutzen, dass sie einen Mehrwert haben und versuche immer so optimistisch und positiv zu sein und nicht das Problematische, was alles da ist, zu sehen, sondern da, wo wir stehen, konstruktiv voranzugehen. Und wir haben auch mit diesen digitalen Formaten gute Erfahrungen gemacht. Nichtsdestotrotz möchte ich mich dem Appellen von Herrn Schlösser Bälle raus, an die Kinder geben, anschließen.
Zumal es ja auch darum geht, die Kinder aus den vier Wänden rauszuholen, ne? Aus den Wohnungen und rein ins sportliche Leben sozusagen. Wir haben darüber gesprochen, dass es da ja auch eine politische Verantwortung gibt. Also Sport auch den Raum bekommen muss, Sport auch gefördert werden sollte, auch in den Schulen ein Platz dafür sein muss. Wie erleben Sie da die Kommunen, wenn es um Vereinssport geht? In Berlin zum Beispiel haben Sie ja mit vielen Kiezen zu tun. Das heißt, da werden Sie auf kommunaler Ebene verschiedene Ansprechpartner haben.
Haben wir, und die Situation ist in Berlin und in Deutschland sehr, sehr unterschiedlich, und das sind wirklich viele Einzelfälle, die wir kennenlernen und betrachten. In Berlin nehme ich sehr positiv wahr. Da haben die Schulen zum Beispiel eigene Mittel, die sie für Betreuung von Kindern im Ganztag für Trainerinnen zur Verfügung stellen können, und viel Spielraum, sodass da vieles gelingt. Und insgesamt ist die Kommune auch in politischer Hinsicht ein sehr, sehr wichtiger Akteur. Wenn man die überzeugt bekommt, einzusteigen in dieses Sport, in dieses Bewegungsthema, dann kann viel Gutes passieren und angelegt werden, weil da bestehen die Möglichkeiten, etwas nachhaltig, strukturell anzulegen, dass positive Dinge passieren. Und wir haben einige Kommunen in Deutschland, wie zum Beispiel in Kassel, die sind richtig eingestiegen. Die fördern aus dem kommunalen Haushalt sportvernetzt Bewegungsangebote dort in 7 Quartieren. Und es geht aber im ersten Schritt darum, nicht darauf zu warten, dass die Kommunen von sich aus kommen oder dass die Politik sich bewegt, sondern es geht einfach ums Machen, ums Loslegen im kleinen Rahmen. Und das ist vielleicht mein Appell in die Runde an Sportvereinsvertreter, an engagierte Eltern. Also legen Sie los, schaffen Sie zusätzliche Angebote, und dann entstehen gute Dinge und oft ziehen dann die politischen Strukturen nach. So unsere Erfahrung vielerorts.
Andreas Lukosch, Sie sind ja auch ein Vertreter eines Vereins, eines Breitensportvereins. Wenn Sie den Appell auch hören von einerseits unserem Hörer, Herrn Schlösser, aber auch von Herrn Riabinin, noch mehr Angebote zu machen. So einfach ist das ja auch nicht. Gerade in der Pandemie war es dann ganz schwierig, auch mit der finanziellen Situation vieler Vereine. Manche mussten auch aufgeben. Wie erleben Sie das? Ist das immer so ein bisschen, ja, einerseits wollen wir mehr, aber andererseits müssen wir auch gucken, wie es überhaupt geht. Auch Personal ist ja immer nicht so einfach zu bekommen. Sie brauchen Ehrenamtliche. Herr Lukosch? Der ist offensichtlich nicht mehr in der Leitung. Dafür haben wir eine Hörerin oder einen Hörer in der Leitung aus Münster, ruft uns Hauke Reu an. Schönen guten Tag.
Guten Tag in die Runde.
Wir haben über Schulsport gesprochen und ich lese, Sie sind Lehrer.
Ja, genau. Und ich habe auch schon ein bisschen Erfahrung, bin jetzt 62, habe 3 eigene Kinder, die eigentlich genügend Bewegung hatten. Aber als Lehrer an der Realschule habe ich die Beobachtung gemacht, dass vor allem die Jungs, die nicht Sport machen, den ganzen Tag nur hinterm Rechner sitzen und spielen. Und die Mädchen eigentlich den ganzen Tag, die nicht Sport machen, am Handy sitzen und rumdaddeln. Und ich bin also auch wie der Herr Schlösser der Meinung, die digitalen Geräte, die bremsen die Kinder wirklich richtig aus. Auch wenn es Möglichkeiten gibt, vielleicht mal über YouTube-Programme oder ähnliche die einen oder anderen dazu zu locken. Bei uns an der Realschule ist das, so meine ich, nicht so.
Wie alt sind die Kinder in etwa, die Sie da im Auge haben, wenn Sie sagen, die einen sitzen hinterm Rechner, die anderen hinterm Handy?
5. bis 10. Klasse. Die Jungs fangen oft schon in der 5. Klasse an zu spielen und kommen mit dem Handy schon in die Schule. Also das ist wirklich erschreckend.
Und Sie sagen, diejenigen, die nicht Sport machen, sitzen am Gaming, und diejenigen, also bei den Jungs, und diejenigen, die nicht Sport machen, bei den Mädchen am Handy. Wie viele sind es denn, die Sport machen? Können Sie das so in etwa sagen, oder würden Sie sagen, ach, das ist verschwindend gering eigentlich, was Sie mitbekommen als Lehrer?
Also aktiv Sport im Verein. Ich war jetzt zuletzt 6 Jahre lang Klassenlehrer in einer Klasse. Da habe ich nicht wirklich mitgekriegt, dass viele von denen im Verein sind. Ein Mädchen hat sehr aktiv Volleyball gespielt Und beim Rest habe ich das jetzt gar nicht in Erinnerung. Ich glaube, es ist so ein bisschen hobbymäßig Hip-Hop bei der einen oder anderen noch im Programm. Ja, auch eine tolle Sportart. Der eine macht wenigstens Musik und trommelt und spielt Gitarre. Ne? Aber nee, viele sind das nicht. Mhm.
Auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie uns angerufen haben. Hauke Roy aus Münster. Als Lehrer die Erfahrung, dass eine deutliche Mehrheit eben keinen Sport macht, das deckt sich mit dem, was ja auch Untersuchungen zeigen, dass die meisten Kinder und Jugendlichen zu wenig Bewegung haben. Und darum reden wir heute auch darüber, wie Kinder und Jugendliche aktiver werden, wie wir auch als Gesellschaft Kinder und Jugendliche in die Bewegung bringen können. Da hat uns auch eine Hörerin beziehungsweise ein Hörer hat uns geschrieben, Herr Schenk aus Krefeld, der sagt, er ist 43, hat selbst 2 Kinder, 5 und 7. Und er macht die Beobachtung, es ist eigentlich fast nicht mehr möglich, die Kinder von der Kita abzuholen und sie dann direkt in den Sport zu bringen. Das hat verschiedene Gründe. Unter anderem aber auch, sagt er, ist der Sport viel zu teuer. Ballett, Fußball, alles, das kostet eine Menge Geld. Es wird auch kein Schwimmunterricht mehr angeboten. Ein privater Schwimmkurs, der kostet 32 Euro pro Stunde. Dazu kommen eben die Kleidung, das Equipment, alles, was gekauft werden muss. Und früher, da war es einfach, draußen viel mehr Bewegung hinzukriegen, Fußball zu spielen, schöne Spielplätze. Das gibt's alles nicht mehr. Und auch in der Schule wird der Sportunterricht nicht gefördert. Da sind wir wieder an einem Punkt, den wir hier schon mehrfach angesprochen haben. Es braucht ganz viele Stellschrauben, an denen wir drehen müssen, damit Kinder und Jugendliche überhaupt die Möglichkeit und den Raum haben, Sport zu bekommen. Das Thema teure Sportarten. Andreas Lukas, Breitensport ist gemeinnützig. Da soll es ja darum gehen, dass es eben vielen ermöglicht wird, Sport zu machen. Haben Sie Möglichkeiten, da auch mit den Grundkursen, mit den Gebühren irgendwie zu spielen, zu sagen, okay, da kann man ein bisschen weniger und da ein bisschen anders mit umgehen, mit dem, was an Vereinsgeld zu zahlen ist?
Ja. Allerdings kann ich der Aussage von dem Zuhörer eben nicht ganz zustimmen, weil ich glaube schon, dass viele Vereine doch recht kostengünstig ihre Angebote anbieten. Auch wir haben die Möglichkeit, ich bin ganz ehrlich, wir zahlen jetzt im Moment 12 Euro für einen Erwachsenen, 8 Euro für ein Kind, damit ein Kind mindestens 2-mal die Woche Sport machen kann über einen Monat. 8 Euro, das sind eigentlich noch Zahlen, da kann man, glaube ich, mit leben. Im Notfall haben wir auch die Möglichkeit.
Der Ausrüstung und der Kleidung, ne? Das ist natürlich ja, auch schon
okay,
Kosten.
Gehen wir mal von den normalen Sportarten aus. Ich sag mal, ein paar Turnschuhe und Trainingsanzug hat eigentlich fast jedes Kind. Wenn man natürlich jetzt in gewisse Sportarten geht, die teuer sind, ich sag jetzt mal Fechten oder Reiten oder sowas oder Golfen, dann ist das schon wieder was anderes, das stimmt. Aber wenn ich von den Standardsportarten ausgehe, auch wie Handball, Basketball, das müsste eigentlich finanzierbar sein. Und wir haben die Möglichkeit, in der Stadt Solingen hier über die Teilhabe natürlich Familien zu unterstützen. Und wir haben noch mit der Stadtwerke Solingen ein Sozialprojekt seit vielen Jahren, wo wir auch quasi Gelder bekommen, um solche Fälle abzudecken.
Hm. Dennoch etwas, was auch Holger Reuer angesprochen hat, dieses Social Media, Gaming, die Frage, ob mit Blick auch auf die Digitalisierung, KI, immer mehr Technik, auch im Job, weniger Bewegung etc., wir in der Gesellschaft da natürlich auch auf einem Weg sind, den man nicht so einfach durchbrechen kann, auch eben gerade bei den jungen Leuten nicht. Ist das so? Ist das auch Ihre Beobachtung?
Das ist so. Also Handy oder alles, was mit Multimedia zu tun hat, ist einfach normal. Und gestern war im anderen Radio noch die Aussage, dass man heutzutage 2,5 Stunden als Jugendlicher und Erwachsener am Handy jeden Tag verbringt. Und wir bieten sogar noch E-Sport an, ja, also auch was Digitales, damit die Kinder noch am Computer sitzen, aber wir bieten zum Beispiel E-Sport, aber auch gesund zocken heißt das bei uns, nicht nur daddeln, das ist also auch ein Bewegungsangebot dabei, die Kinder dürfen also bei uns auch am Computer spielen und lernen auch, wie man besser wird, allerdings müssen sie sich auch bewegen, das gehört genauso dazu, also eine halbe Stunde Bewegung in der Halle ist genauso der Anteil wie das Datteln am Computer.
Mhm. Igor Rehabinin, Sie haben es ja auch schon gesagt, also verteufeln ist nicht. Also man kann natürlich auch die digitalen Nutzungen sehen und kann gucken, wie können wir das integrieren, wie können wir das Angebot erweitern, dass wir eben auch mehr Kinder und Jugendliche erreichen. Dennoch, die Tendenz ist da, dass die Kinder und Jugendlichen eben sehr viel auf ihre Handys, auf ihre Smartphones schauen, da sehr viel mit beschäftigt sind und möglicherweise den Blick für die Sportart verlieren.
Ich möchte mich an der Stelle öffentlich outen. Ich spiele auch gerne Computerspiele am Handy und auch am Computer und habe das auch in meiner Jugend getan. Und habe aber auch immer sehr, sehr gerne Sport gemacht und sehr, sehr viel. Und ich glaube, wenn wir grundsätzlich daran gehen, also spielen macht Spaß Und die Angebote, die die Kinder bekommen an den Handys, an den Computern, die machen denen Spaß, die ziehen die rein. Die Kinder kommen in so einen Flow, in so einen Sog. Das wollen wir ja auch. Solche Angebote wollen wir machen und solche Angebote kann auch guter Sport liefern. Und wenn der Sport Spaß macht, wenn es nicht wie früher Völkerball ist, alle werden abgeworfen, stehen größtenteils drumherum, einer tobt, der gut ist in der Mitte und hat Spaß und die anderen nicht. Also die Sportpädagogik, Sportangebote haben sich weiterentwickelt und ich sehe da einen positiven Trend, dass man immer mehr Kinder spielerisch in Bewegung bringt und ich glaube, da dürfen wir ruhig positiv in die Zukunft schauen, dass die Szenarien aus der Vergangenheit, wo Sport einfach abgelöst wird durch Konkurrenzangebote, wie aus dem Digitalen, die Kinder nicht erreicht. Also Sport wird immer besser und ich glaube, das ist ein positiver Trend, der auf jeden Fall in der Entwicklung ist, wenn ich an die Unis und schaue und gucke, wie Sportlehrerinnen heute ausgebildet werden.
Kerstin Holze, sind Sie ähnlich zuversichtlich?
Ja, ich sag mal, nehmen Sie eine Turnhalle, setzen Sie 5 Kinder, einen Ball und noch irgendwie 3 Kinderturnsportgeräte rein. Da wird keiner sagen, oh, kann ich bitte mein Handy haben? Also Kinder haben intrinsische Motivation, die werden da auch nicht sitzen und einen Arbeitskreis gründen, sondern die werden lostoben. Mhm. Und die werden am Ende nach Hause gehen, verschwitzt und glücklich und sagen, das will ich wieder machen.
Bei Jugendlichen sieht es dann vielleicht schon anders aus.
Aber darum geht es ja. Eine bewegte Kindheit ist das Beste für ein bewegtes Leben, der beste Grundstein, den wir legen können.
Mhm. Die Sorgen mit Blick auf die Digitalisierung also in unserer Runde gar nicht so groß. Wir kommen langsam auch zum Ende dieser Sendung. Jörg Riabinin war mit dabei, er ist Diplompsychologe und der Projektleiter von Sport vernetzt beim Basketballverein Alba Berlin, der Leiter für Soziales und Nachhaltigkeit bei Alba Berlin. Andreas Lukosch war mit dabei, er ist der stellvertretende Vorsitzende der Waldmeerscheider Turnvereins 1861 Solingen, dort auch Übungsleiter. Helena Haré war dabei, die mussten wir schon verabschieden. Sie ist im Abitur, hat sich trotzdem Zeit für uns genommen, die Vorsitzende der Landesschülervertretung Thüringen. Und Kerstin Holze, die Kinderärztin und Vorsitzende der Deutschen Kinderturnstiftung, ebenfalls hier mit in der Runde gewesen. Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zu- und Hinhören, wünsche Ihnen allen auch noch einen angenehmen Freitagnachmittag. Ich bin Petra Enzminger, danke fürs Zuhören, wie gesagt.